Neulich in Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast.
Ja, huhu, hier wieder beim Quadi und zu einer neuen Folge Neulich in Aventurien. Hallo Juli.
Hallöchen.
Und hallo Atta.
Hola.
Ja, 60. Folge.
Krass, ne? Krass, ja. Hatte ich gar nicht so gerade auf dem Schirm. Boah, 60. Folge.
Liebe Grüße an alle, ja, die schon seit der ersten Folge dabei sind.
Ja.
5 Jahre. Ja. Ihr werdet alt.
Krass.
Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt welche gibt, die seit der ersten Folge zuhören. Es gibt bestimmt welche, die haben nachgesuchtet. Das kann ich mir vorstellen. Aber ob irgendjemand uns bei der ersten Folge direkt angehört hat und dann durchgehalten hat bis jetzt, ich weiß es nicht.
Schreibt doch gerne mal in die Kommentare oder wo auch immer ihr uns kontaktiert, mit welcher Folge ihr eingestiegen seid.
Und das würde mich auch interessieren, ob jemand tatsächlich, ob es irgendjemanden gibt, der seit 5 Jahren durchhört.
Ich finde sowohl spannend, was die erste Folge war, die ihr gehört habt, als auch was war die aktuelle Folge in dem Moment, weil oft hört man ja irgendeine Folge und dann sieht man ja, das ist, wir haben schon 10 Folgen danach und 30 Folgen davor gemacht. Finde ich beides sehr spannend.
Ja, das ist die Folge, die euch gehookt hat. Anscheinend war ja die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, hat ja richtig irgendwie ins Schwarze getroffen, ne? Mhm. Irgendwie über Dungeons haben wir uns unterhalten und dann, ihr habt uns ja überflutet mit Feedback. Vielen, vielen Dank. Also das war super.
Mhm. Ja.
Ganz ungewohnt. Dankeschön. Da waren auch viele coole Geschichten bei und so, richtig klasse.
Ja, voll überraschend.
Das holt auch nochmal irgendwie selber die Folge nochmal so hervor, weil wir haben ja die Folge dann immer schon mehrere Wochen vorher aufgezeichnet und dann wird sie veröffentlicht und die Kommentare kommen dann ja so nach und nach. Das war eigentlich ganz cool, weil man irgendwie so, ja, wenn man sich dann selber nochmal an die Folge erinnert und drüber nachdenkt.
Ja, war aber auch spannend, alles nachzulesen. Also wir können die Kommentare immer, natürlich bei der Folge selbst, aber Koali stellt die alle schön in Discord in den Baum rein, sodass man sie alle wunderbar nachlesen kann. Fand ich total spannend, das alles nachzulesen. Musste ich mich erstmal hinsetzen und habe so meine Auszeit wirklich genossen, alles nachzulesen. Fand ich super.
Jo, aber heute weiß ich nicht, ob wir uns heute in die Nesseln setzen, weil wir beschäftigen uns heute mit harter Theorie, weil, weiß ich nicht, Praxis kann man da nicht viel machen, glaube ich. Vielleicht ganz am Ende mal schauen, was es für die Praxis bieten kann. Wir beschäftigen uns heute mit den Sphären in DSA und jetzt ist natürlich der Erste oder die Erste da draußen, die sagt, was? Sphären? Was ist das für ein komisches Ding? Ja, was sind denn Sphären?
Also eigentlich kann man sagen, die Welt von Aventurien ist eine Zwiebel. Und die Sphären sind die Schichten der Zwiebel. Und ich glaube, das ist sogar
behauptet
Rohal der Weise.
Aha, da steht doch schon das erste Problem.
Da haben wir schon das Weise im Namen, also müssen wir das natürlich als gegeben annehmen.
Als Propaganda.
Oder das.
Sofern man ihm folgen möchte. Ne? Ja, aber harter Tobak. Also tatsächlich, wer noch nie davon gehört hat, ich finde, es geht tief in Magie, in Glauben, in Legenden, in ja, Modelle, Theorien rein, die so ein bisschen die Metaphysik von Aventurien beschreiben soll. Oder?
Weil ich glaube ich schon sagen würde, dass das Rohalsche Modell für die Arbeit im Hintergrund, also für die Veröffentlichung und so weiter, schon als Wahrheit angenommen wird. Auch wenn es innerweltlich quasi nur ein Modell ist, ist das glaube ich schon das, was der Spielwelt am ehesten der Realität entspricht. Weil das auch an manchen Stellen aufgegriffen wird entsprechend.
Vielleicht ist es auch keine Zwiebel, sondern eine Melone oder sowas.
Na, hat ja keine Schichten. Die hat ja keine Schalen.
Die Globulen sind dann die Kerne.
Ja, genau.
Aber befinden wir uns denn im Spiel überhaupt erstmal?
Ja, das kommt drauf an, was ich spiele, ne? Ich würde mal sagen, in fast allen Spielen befinden wir uns in der dritten Sphäre. Das nennt man weitläufig Dere.
Dieses brillante Anagramm von Erde.
Ja, die Welt der Sterblichen. Da, wo die Menschen und alle Lebewesen sich aufhalten. Normalerweise.
Ja, uns ist es auch gleichzeitig die Heimat der Elemente, auch wenn die ihre Wurzeln und ihren Ursprung woanders haben, ist die dritte Sphäre stark von den Elementen geprägt und durchdrungen. Aber ja, es ist vor allem die Welt der Sterblichen.
Wie viele Zwiebelschalen gibt es insgesamt?
Es sind immer, ihr wisst doch, 3, 5 oder 7. In diesem Fall sind 7.
Ah ja. Oder könnte ja auch sein, dass es keine Ahnung wie viele gibt und man begreift nur 7 oder so. Ne?
Wobei man fairerweise sagen muss, eigentlich sind 6 Zwiebelschalen, weil die 7. Sphäre ist alles jenseits der Zwiebelschalen. Den Vergleich ziehen wir jetzt auch nicht die ganze Folge durch.
Genau. Also, ich würde vorschlagen, wir richten uns erstmal nach dem bekanntesten Sphärenmodell, nämlich nach Rohal dem Weisen. Natürlich gibt es noch andere Modelle und da kann man ja auch gegen argumentieren, das Modell sagt dies und jenes Modell sagt was anderes. Da kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen zu. Aber wenn wir erstmal das Sphärenmodell besprechen, dann es ist, glaube ich, das Einfachste, sich an dieses Zwiebelschalenmodell zu halten. Ich finde es sogar sehr bildhaft vorstellbar mit ne, eine Zwiebel mit einem Kern und mit den Schalen, die sich immer weiter nach außen ausbreiten, wo dann eben die 7. Schale nichts mehr drumherum hat.
Nee, die 7. Schale ist das nichts mehr drumherum.
Ja.
Die 6. Schale hat nichts mehr drumherum. Aber dann fangen wir doch mal innen an. Was ist denn die erste Zwiebelschale, die erste Sphäre, also das, also quasi der Mittelpunkt von allem.
Der Kern.
Zwiebeln haben das keine Pudels Kern, hätte man in einer anderen Spielwelt vielleicht gesagt. Ja, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben, weil die erste Sphäre quasi nicht wirklich begreifbar ist und gleichzeitig trotzdem so die, ja, wirklich der Kern des Ganzen. Ganzen ist, ist auch als Mysterium beschrieben an irgendeiner Stelle. So dass man das gar nicht richtig begreifen soll, kann. Und es wird auch ganz, ganz eifersüchtig gehütet von einem Hüter. Nämlich von einer Schildkröte, glaube ich. Schildkrötenförmigen Wesenheit namens K.
Genau.
Das Mysterium von K. Ja, so hätte ich das auch beschrieben. Also man kann natürlich ganz verschiedene Begriffe, es wird oft das Weltherz genannt und es gibt auch jeder quasi unter den Geweihten und den Magiern immer spezifische Begriffe, aber an sich ist das Mysterium von K, glaube ich, das, was zumindest OT so mit am geläufigsten ist.
Ja, und die erste Sphäre setzt quasi die Grundlagen für das Dasein, würde ich mal sagen, also für das gesamte Modell, ist auch der Kern, ne? Und also es ist so, dass das, was, also wenn ihr euch das wirklich jetzt als Kern der Zwiebel vorstellt, da irgendwie ohne den Kern funktioniert die restlich der Rest der Zwiebel nicht. Also ohne den Kern gibt es auch die anderen Schalen nicht. Und der Kern setzt fest, wie die Schalen aussehen. Also ob es jetzt eine Zwiebel ist oder eine rote oder eine weiße Zwiebel, keine Ahnung. Also es ist gleichzeitig so das Grundlegende des Daseins. Also es wird, glaube ich, als Weltengesetz irgendwo beschrieben.
Das ist quasi Ordnung. Das Gesetz, nach dem sich alle Wesenheiten, selbst Gottheiten, an das sich alle halten müssen. Was auch bestimmt zum Beispiel einschränkt, wie sehr Gottheiten in Dere eingreifen dürfen. Weswegen wir halt nicht ständig Rondra haben, die persönlich übers Schlachtfeld schreitet. Oder Praios, der alle Magiewirkenden persönlich mit seinem Sonnenstrahl blendet. Sondern all das ist eben in diesem Weltengesetz festgeschrieben. Und das ist eine Ordnung, die auch für niemanden erreichbar ist. Also das, die erste Sphäre kann niemand betreten. Es ist auch ein Ort ohne Raum und ohne Zeit, der auch hat kein Volumen, keinen Platz. Insofern ist das auch schon im Zielmodell schon schwierig, weil es ja quasi ein Nicht-Ort in der Mitte ist. Und das Einzige, was dort sich noch aufhält, ist das Sphärenschiff der Zeit, gesteuert von Satinaf. Auch der wird in der ersten Sphäre verortet.
Ja, genau.
Und ohne halt, das?
Das sind die zwei Wesenheiten, die da beheimatet sind, nämlich K, diese Schildkröten, Figur und Satinav, der Hüter der Zeit, genau.
Ja. Und ohne das Ganze wäre die Welt im Chaos.
Ja, genau. Also ich stelle es mir auch so ein bisschen vor, wie, also wenn ich komme ja nun auch aus dem Theologischen, am Anfang war alles wüst und leer, ne? Und dann irgendwann kommt das die Existenz in die Existenz quasi, ne? Und dann gibt es halt Existenz und Nicht-Existenz. Und die Existenz wäre dann die erste Sphäre. Und von da aus geht es dann weiter.
Also so ganz allgemein zieht sich durch dieses Sphärenmodell auch quasi das Muster, dass du im Kern hast du die pure Ordnung und damit den puren Stillstand. Denn das ist quasi, also Ordnung erfordert Stillstand. Bewegung ist immer eine Form von Unordnung. Und je weiter du nach außen gehst, desto mehr gehst du in das Chaos und in die Unordnung. Und ich finde, das findet sich auch in den Sphären so schrittweise wieder vom Grad der Ordnung, der in den jeweiligen Sphären herrscht.
Mhm.
Aber was ist denn dann
das ist ganz interessant, wenn man dann sieht, was in den höheren Sphären dann irgendwann auch passiert und was da eigentlich angesiedelt sein soll. Wenn man dann irgendwie sagt, hier ist Ordnung, hier ist nicht Ordnung und so. Ne? Das ist schon interessant dann, wenn man mit diesem Gedanken dann gleich noch, also behaltet den mal im Hinterkopf, der ist, glaube ich, ganz interessant so.
Was folgt denn? Was ist denn die erste Schicht der Zwiebel?
Die
das Unterlehre, ne? Schicht das unter uns.
Genau, das unter uns, ja. Ich weiß gar nicht, ob man das so dann bezeichnen kann, aber bleiben wir mal dabei. Zweite Sphäre, Elemente. Also das, woraus sich alles zusammensetzt.
Genau.
Aufgesattelt auf die Ordnung, die Bestandteile des Seins, würde ich sagen.
Sozusagen Urelement, aus dem sich dann eben die sechs derischen Elemente heraus ausformen und zu uns in die dritte Sphäre, das haben wir ja schon besprochen, das ist also unsere Sphäre, also wenn wir jetzt Aventuria wären, wäre ja die dritte Sphäre und die zweite Sphäre wäre eben die, wo sich die aus einem Urelement die Elemente heraus ausformen und auch nicht nur die Elemente, sondern auch die Schwerkraft soll hier entspringen.
Und die zweite Sphäre ist eben auch sehr eng mit der dritten Sphäre verbunden. Das sind so die beiden Sphären im Gesamtmodell, die sich am nächsten sind und sich quasi fast berühren. Eben mit den sechs elementaren Zitadellen und dem Dämonenbaum, von dem die Rede ist, dass der Dämon Sultan ihn dort gepflanzt hat, wo ursprünglich die Zitadelle der Kraft stand, die Maler zerschlagen hat, um die Magie in die Welt zu bringen. Und der von dort aus wuchert durch die Sphären bis in die vierte Sphäre. So, der wäre gleich auch bestimmt noch kommen.
Ja. Gibt ja auch eine schöne Legende dazu.
Hier sind quasi die Elemente in ihrer Urform und in ihrer Reihenform, wie sie in der Welt ja gar nicht vorkommen können. So kommen sie hier vor. Und auch die Elementare, die können auch in der dritten Sphäre wandeln, aber sie kehren dann immer wieder in die zweite Sphäre zurück. Wenn sie zum Beispiel zerstört werden oder wenn ihre Zeit dort abgelaufen ist.
Ja.
Und hier gibt es auch die, nicht nur die Elementare, sondern hier gibt es die Elementarherrscher, also die quasi die Götter der Elementare, ne? Wenn man das so irgendwie sagen könnte. Gottgleiche Wesen, die ihr jeweiliges Element komplett beherrschen.
Ja.
Dieser Herrschergedanke, der zieht sich ja auch ein bisschen durch. Gibt es ja auch bei Tieren in DSA und an anderen Stellen auch noch, dass es da immer irgendwelche Gruppierungen gibt und da gibt es immer Herrscher drüber.
Aber auch diese Sphäre ist ja, mehr oder weniger unerreichbar, / vor allem unüberlebbar. Mal abgesehen davon, dass jetzt durch die Sphärenreisen in Aventurien ja gar nicht so einfach mal machen ist, sind gerade die ersten beiden Sphären quasi, ja. Also gibt's auch. Ich habe nichts von irgendwelchen Überlieferungen gelesen, dass da irgendwas mal mit der zweiten Sphäre irgendwas war. Und regeltechnisch ist es ist nicht überlebbar, selbst wenn man dann dahin reisen würde.
Zumindest für AventurierInnen. Also andere Wesen mögen das vielleicht überleben und schaffen können, aber für Normalsterbliche ist das nicht im Rahmen des Möglichen.
Also, Wenn ich von Reisen rede, dann meine ich natürlich Lebewesen aus der dritten Sphäre, also aus unserer Welt der Sterblichen heraus.
Ich meine, das ist ja Dämonen. Auch, wenn man das so bedenkt, was wir gerade festgesetzt haben, wenn die erste Sphäre halt jetzt ja diese Ordnungskeim ist und die zweite halt dann die Grundbausteine bietet, aus der sich dann die dritte Sphäre quasi ihren Grundstock holt, dann ist es ja auch, je weiter man nach außen dringt, desto, das hatte Atta ja auch schon gesagt, desto chaotischer wird es, desto ungeordneter wird es. Und wenn wir als Bewohner der dritten Sphäre, also in der Aventurisch gesprochen, jetzt in der Derisch gesprochen, wenn wir versuchen wollten, in die Mitte zu gelangen, weil wir gehören da ja nicht hin. Wir sind ja chaotischer als das, was in 2 und 1 ist. Das heißt, selbst wenn wir da reingehen könnten, würden wir da Chaos verursachen und wahrscheinlich gar nicht, also entweder werden wir kaputt gemacht, weil wir die Lebensbedingungen da gar nicht vorfinden, die wir brauchen. Weil wir brauchen ja eine gewisse Chaotischheit. Ne? Also hat er jetzt gerade schön beschrieben als Stillstand und Bewegung. Ne, wenn ein Mensch sich nicht mehr bewegen kann, weil er da in der ersten Sphäre unbeweglich ist, dann ist da ein Problem. Ne? deswegen finde ich das sehr, sehr logisch, dass man in die erste und in die zweite Sphäre als normaler Sterblicher nicht hin soll, kann, muss.
Ich finde es auch sehr schön vergleichbar mit unserem Modell. Wenn man die Sonne weglässt, dann können wir, also wir reisen ja auch nicht in Richtung der Sonne, nicht in Richtung des zweiten und ersten Planeten. Das ist nicht möglich. So, wenn man das jetzt so auf unsere Erde einfach überträgt und wie gesagt, die Sonne weglässt, ne? Dann ist unsere dritte, also der dritte Planet ist ja dann auch quasi die dritte Sphäre und Reise, wenn dann nach außen hin und nicht nach innen.
Habe ich jetzt so noch nie gehört. Aber gut.
Ich auch nicht, aber ich fand, das war das Erste, was mir so in den Kopf kam. Vielleicht, weil sich meine Tochter gerade so mit Weltraum und so beschäftigt und wir irgendwie uns die Planeten und alle angeguckt haben. Und da habe ich auch gedacht, ja, guck mal, dritte Sphäre, Erde ist auch der dritte Planet. Ja, da ist das Leben drauf.
Naja, ja. Gut, man könnte aber rein theoretisch ja auch in andere Planeten. Ich glaube, das ist nicht unmöglich, da hinzukommen, aber du findest da halt keine Lebensgrundlagen, die es dir ermöglichen, da zu leben. Ne?
Ja, richtig. Also es lässt sich natürlich nicht alles
aber außen auch nicht, von daher. Also auf dem Jupiter will, glaube ich, keiner wohnen. Ist sofort zermatscht von der Schwere. Von der Schwerkraft, ja.
Egal wohin, welcher ja. Planet, will man nicht hin.
Ja, ist alles sehr, sehr lebensfeindlich. Aber das ist, kann man vielleicht auch wirklich auf das derische oder auf das rohalsche Sphärenmodell übertragen. Ne? Also, sobald man seine eigene angestammte Sphäre verlässt, wird es nicht unbedingt einfacher mit dem Leben.
Nee.
Mit der Existenz ist es aber wieder was anderes.
Ja, yeah, die Existenz. Man ja
durchaus verschiedene Sphären quasi im Lauf seiner Existenz durchläuft. Nicht in seinem Leben, aber in seiner Existenz.
Aber tödlich wird es auf Dauer alles.
Sozusagen. Ja, auch die dritte Sphäre ist auf Dauer tödlich. Ja. Also das ist halt so ein bisschen das Konzept von Leben. Also ein Leben ohne Tod ist biologisch betrachtet auch kein Leben.
Ja.
Aber die dritte Sphäre hatten wir ja schon. Was auch von Theoretikern angenommen wird, ist quasi dritte Sphäre, also es kann auch in der Selbstüberschätzung der Menschen und anderen Kulturschaffenden liegen, dass es quasi im Endeffekt dritte Sphäre die Sphäre derjenigen ist, deren Seele quasi noch Entscheidungen treffen kann, die nicht von vornherein quasi eine Rolle haben, wie zum Beispiel die Gottheiten oder Dämonen. Und deswegen die dritte, die wichtigste Sphäre sei. Aber das ist, glaube ich, auch so ein menschliches Konzept, dass die eigene Sphäre immer die wichtigste sein muss. Das also ist ja sehr naheliegend.
Mhm, ja.
Das ist die egozentrische Sichtweise.
Wie lange die Erde steht im Mittelpunkt hieß. Weil wir können ja nicht außen, wir können ja nicht um was herumfliegen, das ist ja bescheuert. Es muss ja um uns sich alles drehen.
Ja, das ist aber die egozentrische Sichtweise des Menschen, der von sich aus erstmal alles drumherum betrachtet.
Wobei wir ja nicht nur Menschen haben, sondern wir haben ja Lebewesen, ne? Wir haben auch Achats und Orks und,
ne? Regenwürmer und
Zwerge. Richtig. Also alle Lebewesen, alle Kulturen, alles was.
Ja, also ich glaube auch zur dritten Sphäre muss man am wenigsten sagen, weil das ist bis auf so Konzepte, es gibt Magie und dementsprechend auch magische Wesenheiten, ist es schon sehr parallel zu unserer Existenzebene in der Realität.
In der dritten Sphäre gibt es aber dann allerdings ja noch eine Besonderheit, und zwar ist die anscheinend noch durchdrungen von Überbleibseln aus den anderen Sphären. Und während ich die ersten Sphären so verstanden habe, dass die schon sehr getrennt sind, auch von dem Rest, also so in ihrer Eigenart, ne, also das Grundprinzip und dann Elemente, ist in der dritten Sphäre ja anscheinend ist so, dass die durchzogen sind noch von zumindest elementaren Strömungen, kann man es nennen. Ich habe es in den Quellen gelesen als Zitadellen. Also dass es Orte geben soll, die noch durchzogen sind von zumindest Wurzeln der zweiten Sphäre. Und halt auch weitergehen. Ich weiß gar nicht, ob die noch hochgehen dann in die vierte Sphäre oder ob die hier in der dritten aufhören. Aber das sind zumindest, also die elementaren Zitadellen sind zumindest Orte in der dritten Sphäre, die was zu tun haben mit den ersten und zweiten, zumindest mit der zweiten Sphäre, wenn nicht sogar mit der ersten. Und da halt auch so mystisches Element noch mit eintragen. Vielleicht auch so eine Überbleibsel vom gewachsenen Zwiebelschalending, so. Wenn man sich das weiter die Zwiebel vorstellt, ne?
Ja, und es ist ja auch der Modenbaum, der in der zweiten Sphäre wurzelt, wächst durch die dritte Sphäre und kommt gerade quasi so in die Randbereiche der vierten Sphäre. Also ich glaube, es ist schon die zweite und die dritte Sphäre sind wahrscheinlich die man auch, die am schwersten zu trennen und zu unterscheiden sind, eben weil sie sich so unglaublich nahe stehen und keine anderen zwei Sphären so eng beieinander liegen.
Weil ich das so verstanden habe, dass diese Zitadellen schon natürlichen Ursprungs sind. Und der Dämonenbaum ist ja nun auch unnatürlich gepflanzt.
Ja, ist ja auch quasi, der wurde ja dort gewurzelt, wo die ursprünglich die elementare Zitadelle der Kraft stand. Also gibt es Element. Und die anderen elementaren Zitadellen, die ragen noch ganz normal und regulär aus der zweiten Sphäre auf. Also auch die Elemente sind ja eng verknüpft. Also Elementare, wie wir sie in der Spielwelt kennen, kommen hauptsächlich in der dritten Sphäre vor und gar nicht so stark in der zweiten, weil da eher die Elemente in ihrer Urform und die Herren der Elemente vorhanden sind und weniger diese kleinen Ausformungen der Elemente, die wir in der dritten Sphäre in Form von Geistern und Djinnen erleben.
Ja.
Ja.
Aber dann gehen wir noch eine Sphäre nach außen. Wir hatten Elemente, wir hatten Leben. Wo landen wir denn in der vierten Sphäre?
Da, wo das Leben aufhört. Bei den Toten. Irgendwie logisch, oder?
Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, hätte ich jetzt mir aus dem Nichts heraus so ein Sphärenmodell überlegen müssen, weiß ich nicht, ob ich das Totenreich als eigene Sphäre angelegt hätte, oder es nicht eher so eine quasi eine 90-Grad-Abbiegung ist, also nicht in diesem Sphärenmodell reinpasst und eher nach zur Seite ausschert.
Aber dann wäre das Totenreich ja gänzlich getrennt von den darüber gelegenen Sphären, die...
Ich hätte es jetzt eher so verstanden im Sinne von, dass quasi die dritte Sphäre hat so zwei Ebenen, zwei parallele Strukturen. Aber in Aventurien ist das Totenreich auf jeden Fall die vierte Sphäre. Das ist, glaube ich, unbestreitbar. Also das ist das Konzept.
Wobei ich das jetzt interessant finde, wenn man es jetzt so irgendwie auch in der... Also es gibt dazu auch ein schönes Bild, wenn ihr zum Beispiel die Aventurische Magie 3 euch als Buch vornehmt, da gibt es irgendwie ja auch ein Bild davon, wie dieses Sphärenmodell halt grafisch aufbearbeitet ist. Aber auch beschrieben, finde ich, wir sagen jetzt nur einfach Totenreich, es sind alle Totenreiche da drin, die es so gibt. Ne? Also die Frage ist jetzt, gibt es wirklich nur ein Totenreich und die dummen Sterblichen haben einfach nur verschiedene Namen dafür und bewegen sich dann, wenn sie sterben, halt in bestimmten Bereichen dieses Totenreichs und sagen dann, haha, ich bin jetzt hier in Boronzwallen, haha. Und, nein, ich bin hier, keine Ahnung, bei irgendwo in irgendeinem anderen Totengottes Ding. Oder, also ist es ein Totenreich oder sind es ganz viele, die zusammen eine große Sphäre bilden? Also das wäre jetzt so meine Frage. Ich glaube, eine richtige Antwort darauf gibt es gar nicht, oder?
Ich glaube, es ist auch eher eine Definitionsfrage. Also ob du sagst, ich definiere, dass die vierte Sphäre insgesamt das Totenreich ist und dann gibt es quasi verschiedene Vasallen da drin, also Vasallenstaaten quasi. Oder ob ich sage, das sind ganz viele eigenständige Totenreiche, die einfach alle in einer Sphäre platziert sind. Was aber wichtig ist, dass dort zwar verschiedene Totenreiche sind, aber die 12 göttlichen Paradiese, die ja quasi das Ziel der meisten AventurierInnen als Anhängerinnen des 12 Götterglaubens sind, nicht in der vierten Sphäre platziert sind. Also für die meisten, also für sagen wir den typischen Aventurier, der dem 12-Götter-Mythos anhängt, ist das Ziel eigentlich nur einen Zwischenstopp in der vierten Sphäre zu machen in Borons Hallen und dann relativ schnell in die 12 göttlichen Paradiese aufzusteigen.
Genau. Also sprich, das Totenreich des Aventuriers, ja, genau, sind Borons Hallen.
Es ist so ein bisschen, glaube ich, wenn ich das, wie war das noch in griechischer Mythologie, da war das doch auch so ähnlich, dass man zuerst irgendwie in so ein, wenn man stirbt, zuerst in so ein Zwischenreich kommt und danach erst in das Paradies einzieht. Ich meine, im katholischen Christentum ist es auch so mit dem Fegefeuer zum Beispiel, ne? Wobei das Fegefeuer dann ein anderes Konzept wäre als dieses Totenreich hier.
Aber
also so ein Zwischending.
Die bekannten Totenreiche sind auf jeden Fall eben Borons Hallen. Als das Totenreich quasi des 12 Götterglaubens oder Borons. Es gibt die 11 Totenreiche, da gibt es verschiedene. Das Totenreich Tairachs, aber auch zum Beispiel der Fjarning und der Hjaldinger sind dort verortet. Was aber gleichzeitig die Frage ein bisschen offen lässt, was denn mit anderen Glaubensrichtungen ist, weil die gar nicht spezifisch benannt sind mit ihren Totenreichen. Aber wahrscheinlich haben auch die dort irgendwie ihren Platz, der nur nicht spezifisch benannt oder ausgearbeitet ist.
Ja, zumal das Sphärenmodell ja nun auch aus der Sicht eines 12-Götter-Glaubens, ja, was wir jetzt das Zwiebelschalenmodell von Rohal. Ja, wobei
zumindest die vierte Sphäre ja durchaus als gegeben annehmen können, weil das sich auch durch die innerweltliche Magie und Reisen ins Totenreich bestätigen lässt. Also es ist klar, dass man Tote nur aufsuchen kann, die sich noch in der vierten Sphäre bewegen und die nicht in ein 12-göttliches Paradies eingefahren sind.
Aber demnach,
das ist hochriskant, ja. Aber es ist prinzipiell möglich.
Aber dann müsste es doch eigentlich auch genauer definiert sein. Also wenn es heißt, dass da mehrere Totenreiche nebeneinander existieren, dann sind sie auch nebeneinander, weil dann müssten ja auch die verschiedenen Totenreiche ja bereisbar sein. Oder kann ich als Ork nur in das Orks Totenreich mich transferieren lassen, sozusagen? Also nicht nach dem Tod, sondern die Reisen, die man ja, von denen man ja gelesen hat, die dorthin unternommen wurden.
Ich glaube, das ist prinzipiell offen, aber ich kenne auch nur Beschreibungen, wo Menschen magisch in die Hallen Borons eingedrungen sind. Da steht ja auch einer seiner Diener, dessen Namen ich gerade vergessen habe, ich glaube irgendwas mit U,
Uta.
Der, wenn er dich entdeckt, dich eben mit einem zielsicheren Pfeil niederstreckt. Deswegen du halt sehr vorsichtig sein musst, wenn du eindringst.
Uta mit
TH. Genau, es gibt Wächter, die diese Sphäre bewachen. Dass da keiner auf die blöde Idee kommt, sich da irgendwie einfach hin zu transferieren. Also es ist mittels starker Magie möglich, aber da sind halt Wächter, die das eigentlich verhindern sollen und auch, das auch, glaube ich, ganz eifrig tun, weil ich kenne zumindest ein paar Geschichten davon, dass dann Leute, die in das Totenreich hineingewagt haben mittels Magie oder Liturgie, da nicht wirklich freundlich aufgenommen wurden, sondern dann irgendwie auch schon sehr schnell wieder herausgebeten wurden, um es mal vernünftig, beschönigend zu sagen.
Kann man tatsächlich auch so ein bisschen, finde ich, mit der griechischen Mythologie und der Unterwelt, finde ich so ein paar Parallelen dazu, zum Reich des Hades, wo die man eben was man auch nicht betreten darf als Lebender und wo es halt auch in der Mythologie eben natürlich Übertretungen gibt und die berühmten Sagen dazu, wie jemand rein und raus ist sozusagen. Ne? Ich habe jetzt nicht alles aus der griechischen Mythologie groß drauf, komme jetzt auch nur drauf, weil meine Tochter tatsächlich eine Geschichte dazu gehört hat. Und ich gleich nebenher mit. Und da fand ich das, als so über die Unterwelt von Hades gesprochen wurde, fand ich einige Parallelen zu dem Totenreich oder Borons Hallen sozusagen in Aventurien.
Ja, also ich glaube, es ist auch nicht zu leugnen, dass sich Aventurien bzw. DSA stark von den europäischen Mythologien inspirieren hat lassen. Ja. Also ich glaube, es wird auch niemand aus der Redaktion leugnen.
Nein, nein, nein.
Ist aber nicht nur europäisch, es gibt ja auch so Elemente, die aus anderen Kulturen übernommen wurden. Ägyptisch gibt es zum Beispiel diese Seelenwaage, die sich ja in Borons Hallen befinden soll, die Verstorbenen halt auch irgendwie danach richtet, ob sie gut oder schlecht sind, ob sie halt weiterreisen dürfen in die Paradiese oder nicht. Und dieses Prinzip kennen wir aus der ägyptischen Mythologie zum Beispiel.
Ah, okay, das wusste ich nicht. Ich habe nur von Retons Waage gelesen, wo dann eben gerichtet wird über die Verstorbenen.
Ja.
Von der sprichst du, ne?
Genau, von der spreche ich, genau. Von der Seelenwaage Reton, ja.
Genau. Was aber auch in der vierten Sphäre spannend ist, das wird gleich auch nochmal auftauchen. Die vierte Sphäre ist eine der Sphären, die nicht von Anfang an bestanden haben. Die vierte Sphäre wurde erst im zweiten Zeitalter geschaffen, um quasi zu verhindern, dass die Seelen von sterblichen Wesenheiten einfach straight durch die Sphären durch bis in die siebte Sphäre gelangen. Ist quasi wie so eine Art Auffangbecken oder so ein Fangnetz eingebaut worden, weil das ja nicht im Sinne der göttlichen Wesenheiten ist, dass die Seelen einfach den Abflug machen und komplett durch die Sphären fliegen nach dem Verscheiden in ihrem irdischen Leben. Im derischen Leben.
Ja, es scheint auch sowas wie einen Kreislauf zu geben. Also zumindest habe ich das mal in so ein paar Zar-Geschichten gelesen, dass man in Borons Hallen einzieht mit seiner Seele als Verstorbener und dann, wenn man halt entweder für gut befunden wird, halt weiter ins Paradies zieht oder wenn man ihn halt nicht für gut befunden wird, man bleibt nicht da einfach so in Borons Hallen, sondern man kehrt wieder zurück in die dritte Sphäre und kommt da in einen neuen Körper, aber kann sich halt an nichts erinnern.
Da könnte man wieder sicher, andere Religionen.
Das passt gut in den Zar-Mythos. Die Frage ist, ob das quasi auch OT-Kanon ist, aber im Zar-Mythos ist Wiedergeburt natürlich ein großes und wichtiges Thema, deswegen passt das natürlich auch da sehr gut zu. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es auch Tote gibt, die in der dritten Sphäre wandeln. Das sind dann meistens eben Geister, Wiedergänger und Co. Aber das ist natürlich noch was anderes als das, was du gerade beschrieben hast.
Ja, aber auch nicht gewollt, ne? Also das ist ja, das sind dann ja irgendwie die Ausnahmen von, also so soll es eigentlich nicht sein.
Ja.
Oder?
Ja, wobei.
Ja, also das.
Jetzt haben wir eine Pause.
Ja, sag ruhig, Juli.
Ja, nein, ich wollte nur sagen, also das Letzte, was ich gelesen habe, dass eben die Göttergefälligen in die Paradiese einziehen und die normalen Menschen verbleiben, bis ihre Seele in den neuen Körper, wie du geschrieben hast, ohne Erinnerung daran zurückkehren und somit sozusagen Neuversuch, ne, Neustart starten. Was ich aber auch gelesen habe, ist, dass es überhaupt nichts dazu gibt, was zum Beispiel mit den Frevelern passiert oder den Bösen, sage ich mal. Ne? Verbleiben die da auch und kehren dann wieder zurück, um sich zu reinigen oder also, sowas
dazu
wie.
Dazu kommen wir, glaube ich, im gewissen Sinn, aber nochmal später.
Genau, sowas wie die Höhle aus unserem normalen, ne? Gibt es, glaube ich, jetzt so da nicht.
Doch, gibt es schon sehr deutlich. Da kommen wir aber gleich zu, das ist dann am Ende der Reihe.
Ja, okay.
Vielleicht kommen wir auch nochmal auf die Frage, gibt es verschiedene einzelne Reiche, wo jetzt, also wenn der Ork stirbt, der findet sich nicht plötzlich in Borons Hallen, sondern halt in seinem Ork-Totenreich oder so. Vielleicht ist das auch gar nicht so abgegrenzt zu verstehen. Also, ne, wir sind, also innerderisch gesprochen, sind wir ja nicht für diese Sphäre gemacht. Ne? Das heißt, unser Geist kann eigentlich, obwohl wir mittels Magie und Liturgie dahin reisen können, wir sollen da ja nicht sein. Und dementsprechend ist es vielleicht auch für uns gar nicht begreifbar, wie dieses Totenreich jetzt funktioniert, richtig. Also kann ja auch sein, dass ein Ork halt den Ort einfach anders wahrnimmt als ein Mensch. Ich muss da so ein bisschen an dieses, kennt ihr den Film Erik der Wikinger?
Sagt mir nix.
Ist halt so ein Comedy-Film. Und da kommen, also da fahren so ein Wikinger-Tross, fährt halt mit einem Schiff los und gehen halt auf Abenteuerzug und dann kommen die nach Valhalla. Und an Bord dieses Schiffes sind nicht nur Wikinger so, ne, sondern auch ein christlicher Mönch, der da die alle da bekehren will, ne? Und die kommen halt nach Valhalla und sehen dann halt, da ist da dieses, ne, Odin und Thor und so, ne, und diese lange Tafel und das Fest und alles so und alles, was sie so aus ihrem Mythos kennen. Und der christliche Mönch steht dann da. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Hier ist gar nichts. Richtig, was seht ihr denn da? Was tust du? Also der nimmt das einfach nicht wahr. Und vielleicht kann man sich das vielleicht so vorstellen, ne? Also, dass der Ork halt irgendwie ins Totenreich kommt und einfach die 12 göttlichen Sachen, die da irgendwie passieren für Menschen, dass er die einfach gar nicht wahrnimmt, sondern dass der halt seine orkischen Sachen wahrnimmt. Ne? Finde ich zumindest einen Gedanken, der sehr plausibel klingt.
Beziehungsweise, also ein Ork kommt erst gar nicht in Brunshallen rein. Also ich finde beides gut erklärbar. Ja,
nach meinem Modell eben nicht, ne? Also würde halt ins Totenreich kommen. Und er würde es halt nicht als Burenshallen wahrnehmen, sondern halt als sein orkisches Totenreich.
Passt aber auch zu der Theorie, dass alles nebeneinander existiert, ja.
Es ist halt die vierte Sphäre so. Und er nimmt es halt dann nur anders wahr als die anderen. Ne? Das hieße dann aber auch, dass du als Seele, die du ja natürlich reisen kannst in die vierte Sphäre, auch dann die Wahrnehmungsebene wechselst dann. Ne?
Aber passt dazu, denn es heißt ja, die ihre Geister transferiert haben, haben unterschiedliche Berichte sozusagen gegeben von ihrer Reise in die vierte Sphäre, nenne ich es jetzt mal. Sodass diese unterschiedlichen Berichte genau dazu dann ja passen würden, zu der Theorie, zu der eigenen Wahrnehmung, unterschiedlichen eigenen Wahrnehmung.
Da ist ja schon die Frage, ob die Sinne einer irdischen Wesenheit überhaupt geeignet sind, andere Sphären wahrzunehmen oder ob nicht quasi der menschliche oder orkische oder was auch immer kulturschaffende Geist das quasi auffüllt und sich selber, also ein Bild aus dem macht, was es nicht begreifen kann.
Ja, genau. Mhm.
Aber um die Folge nicht vollständig eskalieren zu lassen, was folgt denn nach dem Reich der Toten? Also noch toter geht's ja nicht.
Göttlicher.
Naja, wenn wir die Idee ja weiterverfolgen, ne, also mit diesem Seelending, wir haben ja eben schon davon gesprochen, dass die Seelen weiterreisen, die sich gut benommen haben, ne? Also müsste nach der vierten Sphäre, in der fünften Sphäre ja jetzt das Reich der Götter dann auch irgendwann kommen und so ist es anscheinend. In die fünfte Sphäre wird als Zitadelle der Götter oder andersnamig Alveran bezeichnet.
So zumindest also im Götterglauben.
Nee, das ist, glaube ich, sogar relativ einheitlich, dass dort die Zitadelle der Götter Alveran liegt, weil nämlich durchaus eine Sache, die sich verändern kann über die Zeit, aber in Alveran herrschen immer eine gewisse Anzahl Götter, die haben sich über die verschiedenen Zeitalter, über die vielleicht mal eine eigene Folge machen müssten, durchaus verändert. Aber das ist nämlich der Punkt. Nur die 12 Götter haben auch ihre Paradiese in Alveran. Und auch nur diese 12 Götter herrschen und leben und existieren in Alveran. Das sind nicht alle göttlichen Wesenheiten. Also Tairach oder Brazorak wird man nicht in der fünften Sphäre antreffen. Zumindest das so die offizielle Beschreibung des Sphärenmodells. Was für mich auch die Frage eröffnet hat, bei ein paar Göttern haben wir die anders verortet, die sind dann in der sechsten Sphäre. Aber wo hängen eigentlich die ganzen anderen Götter ab? Also sind die dann in der vierten Sphäre unterwegs? Oder müssen die sich im Limbus rumhängen? Den wir später auch nochmal klären müssen.
Die bleiben auf Dere, ne?
Ja, aber das dürfen sie durch das Weltgesetz von Kar nicht. Also göttlichen Wesenheiten ist prinzipiell verboten, zu sehr in Dere einzugreifen. Oder sind sie dann nur als Beobachter die ganze Zeit?
Nur weil sie da leben, heißt es ja nicht, dass sie eingreifen. Ne?
Meinst du, es gibt irgendwo so einen kleinen Bauernhof, auf dem Brazorak seine Felder bestellt?
Vielleicht.
Stell dir vor, da stolperst du als Abenteuergruppe drüber.
Also ich finde den Gedanken total spannend, weißt du, wenn du so irgendeine Gottheit, ich meine, da gibt's halt auch schon in der Literatur gibt's ja auch schon so Gedankenspiele zu, ne? Stell dir mal vor, du kommst da wirklich auf so einen Bauernhof und dann ist da so der Bauer und bestellt da seine Felder und ist irgendwie ein bisschen brummelig und so, und dann irgendwann stellt sich so im Verlaufe des Abenteuers heraus, das ist kack, also das ist schon ein richtiger Bauer so, aber irgendwas stimmt mit dem nicht, und dann ist das irgendwie Brasorak. Das wäre ganz witzig.
Alle Orks sind wie immer traumatisiert.
Aber ich glaube, ich würde dann eher annehmen, dass selbst wenn sie auf deren Leben sie nicht wahrnehmbar sind, sie nicht gesehen werden können, sie nicht wahrgenommen werden können, wie unsichtbare Orte, die man selbst wenn ich da durchgehen würde, sehe ich nichts. Wäre eher meine Vorstellung, glaube ich.
Ja. Ich hab das auch mal vielleicht irgendwie, vielleicht ist aber auch Alvaran und die fünfte Sphäre gar nicht dasselbe. Also vielleicht ist Alvaran ein Teil der fünften Sphäre und die ganzen anderen Götter spuken einfach auch in der fünften Sphäre weiterhin mit herum. Und können aber nicht nach Alvaran, weil Alvaran in der fünften Sphäre vielleicht so dieser Punkt ist, wo die Kraft halt so gebündelt ist, wo man den Einfluss auf die anderen Sphären nehmen kann oder so, wo es die Durchlässigkeit zu den anderen Sphären oder die Kraftbündelung oder was auch immer, wie man das beschreiben soll, besonders stark ist, sodass man da halt nur 12 Göttheiten draufsetzen kann oder keine Ahnung, ob es sowas auf 12 festgesetzt ist, aber so ist es ja nun in der Überlieferung, dass da immer nur 12 sitzen. Ne? Also vielleicht ist da nicht mehr Kraft für mehr.
Ja. Weil auch die anderen Gottheiten auf Dere im Rahmen ihrer kamalen Fähigkeiten eingreifen können. Da kann man sich auch wieder die Frage öffnen, ob die kamalen Fähigkeiten nicht quasi die Gläubigen geben Energie, die dann die Götter umverteilen auf ihre Geweihten und PriesterInnen im Raum steht. Aber an sich haben ja auch die Geweihten der 12 Götter nicht zwingend mehr Macht als die Geweihten anderer Gottheiten.
Ja, das ist auch so ein DSA 5-Problem, ne? Aber ich kann mich erinnern, in DSA 4 gab es schon einen Unterschied, ob du einen Avis-Geweihten oder einen Rondra-Geweihten hattest. So von der Mächtigkeit der Liturgien.
Ja, das hat ja bei DSA 5 ja zumindest grundlegend auch umgestellt. Das ist ja auch die erste Edition, der auch nicht 12 göttliche und auch die anschließenden Halbgötter kamale Kräfte haben, also zum Beispiel eben die Schamanen, egal ob es jetzt die Waldmenschen, Chaldinger, was auch immer sind.
Wobei das ja auch in den Metaplot hineinsprechen würde, weil mit DSA 5 bespielen wir ja nur das Kamakateon und da ist halt der Zeitpunkt, wo die 12 Sitze in Alvaran quasi neu aufgeteilt werden. Das heißt, das ist die Zeit, wo halt alle Götter jetzt auf einmal die Macht wirksam werden können und ihre Schäfchen ausschicken, um möglichst viel Macht zu generieren, damit sie dann in dem nächsten Zeitalter in Alvaran sitzen. Ne? So habe ich das zumindest verstanden. Und dann macht es völlig Sinn, dass da halt jeder gleich viel kamale Kraft verteilen kann in diesem Zeitraum. Geschickt gemacht, wenn es so gedacht ist von der Redaktion, ne? Damit man die anderen Sachen ein bisschen auf den gleichen Punkt holt.
Tja, alle klopfen sie an das Tor Alvarans.
Am Ende entscheidet K, wer im nächsten Zeitalter Alvaran besetzen wird oder besitzen wird. Weil da kommen wir wieder zur ersten Sphäre, weil diese Entscheidung trifft K. Das ist kein Wettbewerb oder sowas, der klar bemessen ist, und am Ende trifft K die Entscheidung, welche Gottheiten im nächsten Zeitalter in Alvaran sitzen sollen. Was folgt denn dann auf Alvaran? Also ich meine, besser als die Götter wird es ja nicht mehr.
Ich wollte gerade sagen, hier ist doch Ende, oder? Der strahlende
das
Palast, der
das würden sich
Endpunkt,
die 12 Götter sicherlich wünschen.
Das Ziel 1.
Ja. Also wenn wir wieder von an den Ausgang gehen, von wo wir angefangen haben zu erzählen, unsere Zwiebel, die ist ja nicht einfach nur irgendwie da, sondern die Zwiebel ist ja nun irgendwie in der Leere. So hatten wir das ja irgendwie so im Chaos drin. Die Zwiebel ist die Ordnung, die sich da irgendwie an ihren Platz sucht im Chaos. Und die sechste Sphäre ist quasi die Sphäre, die das, dieses Chaos und das Draußen vom Drinnen trennt. Also quasi die Zwiebel abschließt und sagt, hier ist noch Zwiebel und alles, was danach kommt, ist keine Zwiebel mehr.
Genau, ist quasi diese braune Zwiebelhaut. Außenseite, ne? Das oder Dach von Alvaran.
Heißt der Sternenwall, heißt die sechste Sphäre. Es ist ein Bollwerk gegen die siebte Sphäre und allem, was sich da befindet oder auch nicht befindet, weil ja.
Ja, und wer vom Sternenwall
befinden sprechen kann.
Wer vom Sternenwall schon was gehört hat, der wird das wahrscheinlich auch in Verbindung vielleicht mit Marder, mit dem Mond bringen, mit den Sternen und dem Sternfall, ne?
Ja.
Und mit der Bresche im Sternwall, die der Namenlose im, ich glaube, fünften Zeitalter geschlagen hat und wo ihn die anderen Götter dann gefesselt und quasi in diese Bresche gefesselt haben, damit die siebte Sphäre nicht ungehindert eindringen kann. Was ja quasi auch die große Mission der Diener des Namenlosen ist, nämlich ihn zu befreien, indem sie ihm seinen Namen zurückgeben.
Ja.
Ansonsten sind hier auch einige Gottheiten direkt verortet in Form der Wandersterne. Das sind zum Beispiel Satuaria, Kor, Leftan oder Marder. Marder natürlich als Marder Mal, also als Mond, aber auch die anderen Gottheiten sind da. Das heißt, manche Gottheiten haben eine Platzierung bekommen, aber halt nicht alle und auch nur welche, die auch im Zwölfgöttermythos vorkommen.
Ja, wobei man jetzt nicht weiß, Henne- und Ei-Prinzip, ne?
Ja, und auch diese Sphäre hat nicht von Anfang an existiert, denn am Anfang waren es nur 5 Sphären. Diese Sphäre wurde eben Karmakorteon schon im zweiten und dritten Zeitalter geschaffen, eben um die siebte Sphäre quasi draußen zu halten und diesen Schutz herzustellen. Das passt eigentlich auch ganz gut in der Verbindung. Also man hat das Problem, dass die Seelen quasi straight durch alle Sphären durchentweichen. Also hat man der 4. Netz eingebaut und der 6. dafür gesorgt, dass auch niemand reinkommt, um sich die Seelen abzuholen.
Ja.
Was dann nur begrenzt gut funktioniert, wie wir sehen, da Dämonen ja durchaus auf ihre eine Rolle spielen. Aber das ist quasi der Gedanke und das Konzept dahinter.
Mhm. Wobei ich ja auch immer denke, dass die, also zur siebten Sphäre kommen wir ja gleich noch, und zu den Dämonen, dass die von sich aus nicht in die dritte Sphäre reinkommen, sondern immer geholt werden müssen, ne? Also so habe ich das.
Aber auch, dass das möglich ist, spricht ja dafür, dass es Löcher im Sternwall gibt.
Naja, also zumindest ein Riesenloch gibt es da, ja. Da ist ja nur vorgekehrt, da ist ja nur ein Pflaster draufgeklebt, ne? Es suppt halt durch.
Der Namenlose als Pflaster.
Ja. Ja. Und ich finde, und auch dieser Marder-Frevel, der halt da passiert ist, dass man halt die Kraftlinien, die sich hier von hier aus ja auch runterziehen in die andere Sphäre, dann damit in Verbindung bringt. Und dass Marder dafür gesorgt hat, dass es halt in der dritten Sphäre die Möglichkeit durch Magie halt dann gibt, Kontakt aufzunehmen zur siebten Sphäre. Das ist nicht so vorgesehen gewesen. Und da kann man dann die Prajoten wieder verstehen, ne? Die dann sagen, das ist nicht richtig, das soll so nicht, hört damit mal auf.
Ja, zumal die Kraftlinien sollen ja von da an bis zur zweiten Sphäre ja reichen. Sogar.
Also müssen sie ja, weil man die Magie ja noch findet in der elementaren, genau, Sache. Durch das man Elementare beschwören kann und so, ne?
Ja, und die Zitadelle der Kraft stand ja in der zweiten Sphäre, die zerschlagen wurde, um die Magie freizusetzen.
Genau, ja.
Aber im Prinzip hört es mit der siebten Sphäre ja auf. Also, was heißt aufhören? Also, das hört ja nicht auf. Das ist ja das unendliche Chaos, das, was keine Grenze nach außen mehr hat.
Nein, eigentlich ist die siebte Sphäre keine Sphäre mehr, sondern quasi alles außerhalb der Sphäre. Aber es klingt halt schöner, wenn man 7 Sphären hat, als wenn man sagt, wir haben 6 Sphären und das drumherum.
Wobei ich auch gelesen habe, also ich habe ein bisschen Unterschiedliches gelesen. Es soll ja da in der siebten Sphäre die 12 Erzdämonen geben, die wiederum ihr eigenes Unterreich regieren, was schon wieder vom reinen Chaos ja in eine gewisse Ordnung übergeht. Na, also es ist ja dann die chaotische Ordnung oder ich weiß nicht, wie man es nennt. Ne? Strittig ist auch, ja, Ob es wirklich nur 12 Erzdämonen sind.
Also wir wissen auf jeden Fall, dass es mehr als 12 dämonische Domänen gibt. Es gibt ja mindestens noch den Abgrund und also spätestens mit DSA 5 festgelegt, bis ja auch noch die Domänen von der Gegenspielerin von Satinav, deren Name gerade entfallen ist, Heskatet von Afasmaera und Afestadil. Beziehungsweise die Domänen sind dann Gorgumor, Avastada und Eskates. Also wir wissen, wir haben aktueller Stand nach offiziellem Kanon nicht nur 12, sondern quasi 16 Domänen in der Höllen. Was ja auch irgendwie, also warum sollten die Höllen sich an dieses 12er-Prinzip halten, das total bescheuert, und sich vor allem daran ausrichten, welche 12 Götter gerade in Alvaran posieren. Was ich eine ganz, also man kann quasi dafür zwei Erklärungstheorien finden, denke ich. Entweder, dass es quasi eine menschliche Vorstellung ist, dass wir einfach Ordnung reinbringen wollen, weil Menschen pures Chaos gar nicht ertragen und alles immer ordnen und für sich einordnen müssen. Oder, was ich auch gelesen habe, ist, dass es das Konzept gibt, dass quasi jenseits der siebten Sphäre, also die siebte Sphäre tatsächlich doch eine Sphäre ist und jenseits davon die siebte Sphäre sind ja auch die Niederhöllen und dass es quasi die Oberhöllen gibt, wo wirklich reines Chaos herrscht, wo es keine Ordnung gibt. Und genauso wie das Chaos von der siebten Sphäre nach innen drückt und immer mehr, also quasi in den Sphären auch Chaos verursacht und diese völlige Ordnung entgegensteht, so schwappt auch das die Ordnung aus den Sphären nach außen. Das ist quasi ein in beide Richtungen funktionierendes System, sodass sich eben die Niederhöllen, eine gewisse Ordnung sich in den Niederhöllen abgebildet hat, eben in Form der Erzdämonen und ihrer Domänen und nur jenseits davon in den Oberhöllen auch reines Chaos ohne jegliche Ordnung herrscht.
Es wäre ja auch richtig cool, wenn wir das irgendwie als Metaplot mal irgendwann kriegen würden, dass wir als Abenteurer irgendwie auf irgendeine Weise Zeitzeuge werden der Schaffung einer neuen Sphäre. Der Sphäre der Dämonen und danach halt, ne, gibt es dann das komplette Chaos. Ne? Weil ich finde, der Gedanke hat nämlich was, dass man halt mit dieser Mischung aus Chaos und Ordnung halt schon arbeiten kann. Ne? Also alles das, was so noch ganz nah an der Zwiebelschale dran ist, das hat halt irgendwie schon, ist noch beeinflusst davon, dass es da eine Zwiebelschale gibt. Ne? Ich finde, das ist schon, der Gedanke hat was, dass man da sich gegenseitig beeinflusst. Und je näher die dämonischen Wesenheiten sich an den Zwiebeln heranbefinden, desto mehr müssen sie ja auch irgendwie Ordnung annehmen, um auch auf die Zwiebel einwirken zu können. Weil die Zwiebel ja nur aus Ordnung besteht. So, und alles, was sich halt der Zwiebel nähert, tendiert halt zur Ordnung und alles, was sich davon entfernt, tendiert zum Chaos. Ich finde, das ist ja nun ein Prinzip, was wir auch ganz am Anfang ja auch schon irgendwie gesagt haben, was herrscht. Und das finde ich halt ganz, ganz schön. Damit kann man arbeiten.
Es ist auch ein bisschen so, ein bisschen wie die Schwerkraft oder die Anziehungskraft, die ja aus der zweiten Sphäre entspringt. So, wenn man dann ganz weit davon weggeht, ist man gänzlich aus diesem Griff weg und dann kann sich's ganz wild durcheinander bewegen, weiß er sich, wie Elementarteilchen, ja, die sich dann zum Beispiel im gasförmigen Zustand befinden, die ja ganz, ganz, ganz wild dann sind. Und je näher sie dran sind, desto fester, langsamer und geordneter ist vielleicht alles.
Man könnte auch so eine gewisse Tragik auch da reinbringen, ne? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es so ist, dass die Zwiebel halt als ordnendes Element in diesem Chaosmeer schwimmt und halt dadurch das Chaosmeer beeinflusst, könnte man ja auch sagen, die Dämonen, die wir so kennen, und das wurden ja auch mit der Zeit immer mehr, hat der Atta ja gerade gut beschrieben, vielleicht sind die einfach, ja, die sind die Gearschten, weil die haben von der Zwiebel was mitbekommen. So, und haben dann ein Element der Ordnung in sich aufgenommen. Dadurch haben sich quasi als Wesenheit schon mal formiert. Das ist ja auch schon eine Ordnung, ne? Sie sind eine Wesenheit. Zack, abgegrenzt. Zack. So. Und damit sind sie verdammt dazu, mit der Zwiebel zu interagieren. Weil, wenn sie wieder zurückgehen ins Chaos, würden sie ihre eigene Existenz wieder auslöschen. So. Also ihre Art, ne? Wenn sie wegstreben, dann sind sie ja wieder weg. Und wenn ich aber einmal Ordnung, also es ist wie so eine Droge, ne? Wenn ich einmal von der Ordnung genascht habe, dann will ich auch weiter bestehen bleiben, als zumindest in der reinsten Form der Ordnung, als Wesenheit. Und ich finde, das hat dann auch schon was Tragisches, dann, dass dann die auch so mächtig diese Dämonen-Sultans oder Dämonenherrscher oder keine Ahnung, was das ist, dass sie halt ja, sich angefixt haben mit der Drogeordnung und jetzt halt deswegen ständig mit unserer Zwiebel interagieren wollen, weil ja, sie abhängig geworden sind davon und gar nicht mehr so weit nach außen wollen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl ja auch von dem, was passiert oder was man so in den Abenteuern mitkriegt, ne, die Dämonen versuchen immer Einfluss zu nehmen auf die Zwiebel. Und es ist nie andersrum. Warum, was hat denn überhaupt die Zwiebel so Tolles, dass die da überhaupt irgendwie mal hinwollen? Also Macht, ja, was ist denn Macht für eine komplette Chaosseele, so, ne? Also, was soll das? Macht es dann auch schon wieder so eine Ordnungsstruktur, die ich ja eigentlich nicht brauche, so. Von daher, ich finde diese Tragik ist cool. Und ich glaube, der Pöller hat es einmal beschrieben, als ich mit ihm mal über das Sphärenmodell gesprochen hat, dass die so, wirklich die Dämonen so außen am Sternenwall so dran kleben und so in der ganzen Zeit den abtasten, ich will da rein. Und ja, und sie können halt nicht anders. Ich finde, das ist ein schönes Modell, mit dem man arbeiten kann. So bedrohlich die dann auch diese Wesenheiten dann wirken für die drin sind. Ne?
Aber was, wenn man diese ganze Logik anlegt, auch impliziert ist, ist, dass die Wesen, die wir Gottheiten nennen, näher an den Dämonen sind als zum Beispiel die Sterblichen. Und wenn wir quasi auch so Ordnung mit dem Guten und Chaos mit dem Bösen gleichsetzen, was ja schon sich immer so ein bisschen durchzieht, was natürlich nicht komplett gleichgesetzt wird, aber schon so eine Tendenz ist, heißt es, dass theoretisch die Elementare die moralisch besten Wesen sind und die Gottheiten sind halt wirklich nur, also dann zwischen Dämonen und Gottheiten kommt nichts mehr. Und vor allem die alveranischen Götter,
die Halbgötter,
sind ja noch schlimmer als die in der vierten Sphäre hängen. Also Tairach hängt in der vierten Sphäre rum. Das ist näher an der Ordnung als Raios. Ich sag's nur.
Ja.
Umgekehrt,
wenn man dann drüber nachdenkt, ne?
Sind wir wiederum näher an dem Dämonenbaum, der ja in der zweiten Sphäre eingepflanzt wurde. Ne? Sprich, der Einfluss ist dann ja auch vielleicht ja nicht zu vernachlässigen. Der aus der zweiten Sphäre direkt in die dritte Sphäre geht. Und die Äste ja Ende der vierten Sphäre ja enden.
Ja, aber dann wäre ja auch die erste Sphäre näher am Dämonenbaum dran als die fünfte Sphäre.
Ja, aber die ist ja gänzlich abgeschottet. Und da kannst du ja sagen, da ist sozusagen, das ist der Bunker, der Atombunker ohne Zugang und Ausgang.
Also wenn wir quasi das Konzept aufmachen, Ordnung ist in der Mitte und Chaos ist außen, dann können wir nicht anfangen, dass der Dämonenbaum auch Chaos ist, weil dann geht das ganze Modell auch, glaube ich, nicht mehr wirklich auf. Also das ist, glaube ich, eher so ein Einsprengsel des Chaos in der Ordnung. Und auch der richtet sich ja mehr nach der Ordnung, weil allein dadurch, dass er wuchert und wächst, dass er eine Orientierung hat, impliziert ja schon, dass er sich in dieser Ordnung irgendwie unterordnet. Also ich meine ja auch die Zwerge aus Brogas Stamm, heißt es, glaube ich, sind ja auf den Dämonenbaum gestoßen, unterirdisch. Also es ist ja wirklich ein Ort. Also ein sehr greifbares Element, während Dämonen an sich ja schon in ihrer physischen Form die quasi annehmen und eigentlich ja gar nicht physisch sind.
Ja, genau. Wenn da in eine Ordnung hineingezwungen, mehr oder weniger, ne?
Aber der Dämonenbaum stellt schon eine sozusagen quasi eine, also legendenmäßig eine Bedrohung dar, indem ja, er eben weiter wächst und sich ausbreitet und Ich habe gelesen, dass er der Legende nach dann die Sphären sprengen soll und damit das Weltende einläutet.
Ja, also er wächst ja auch Richtung siebter Sphäre und der wäre ja quasi dann wirklich ein Einbruchstor für die siebte Sphäre, wenn er sie irgendwann erreicht. Und da kann es ja niemand vorkennen, weil das ist ein Baum.
Ja, muss ihn halt abschlagen.
Ja, oder ihn komplett ummanteln. Mit Namenlosen. Du brauchst halt einige mehr von.
Ja gut, der müsste erstmal durch die fünfte und sechste Sphäre durch. Und wir wissen
und noch einige Halbgötter.
Aber wir wissen ja, zur Frühlingszeit und zur Herbstzeit werden die Äste schön beschnitten.
Weiß zwar jetzt nicht, wer den Dämonenbaum beschneiden kann, aber...
Das weiß ich auch nicht, aber...
Ist vielleicht was für das nächste Kammerkotheon.
Ja, wobei der Dämonenbaum ja in der zweiten zweite Sphäre, ne, gepflanzt ist.
Ja. Da wurzelt er.
Das heißt, wenn er die ganzen Sphären sprengt, wie wäre das denn, also das Weltenende, klar, das wäre es dann futsch, ne, weil drittes wäre. Sagen wir mal, alles geht platt, bis auf die erste Sphäre, die bleibt ja.
Aber die Gesetze sind dann damit auch nicht da. Ja.
Ne? Also der Kern der Zwiebel bleibt und kann man ja wieder neue von Zwiebelschalen wachsen lassen.
Ja. Ist ein bisschen, vielleicht entsteht dann der Avocado und keine Zwiebel. Das ist wie der Kern der Avocado.
Ja, das wäre ja Chaos, bleibt ja auch. Wenn da aus so einmal im Kern wieder was anderes wächst. Hat ja keine Ordnung mehr. Weil ich, wenn ich mir das Sphärenbild, also diese bildliche Dinge, wenn ich mir das so anschaue, dann ist da sowieso nicht mehr so viel mit Ordnung, ne? Also, weil wir haben ja über eine Sache noch gar nicht gesprochen. Also wir haben ja jetzt schon die Breschen und die Dämonenbäume und bla bla bla, ne? Das haben wir jetzt ja alles schon besprochen so. Und soweit ist dieses Ordnung-Chaos-Bild ja auch ganz schön. Aber wenn ich mir das Bild jetzt da angucke, da sind überall Löcher und keine Ahnung was drin. Also das ist da durchzogen von, also so ordentlich ist das gar nicht mehr. Da sind nämlich noch Sachen drin in den einzelnen Ebenen.
Da ist eine Menge drin und dazwischen.
So die da eigentlich gar nicht in die Ebenen reingehören. So zum Beispiel der Dämonenbaum zum Beispiel, ne? Aber auch solche Sachen wie die Inseln im Nebel zum Beispiel, wenn man Phileason gespielt hat. Oder die Feenwelten. Aber viele einzelne kleine Globulen.
Ich glaube, bevor wir auf die Globulen zu sprechen kommen, müssen wir erstmal klären, was ist denn eigentlich zwischen den Sphären? Weil du hast gerade schon das Wort Ebenen verwendet, aber das ist ja schon, wenn man sich eng im Fernsphärenmodell bewegt, ja schon was anderes als die Sphären. Die Ebenen sind ja immer das, was zwischen den jeweiligen Schichten vorkommt.
Ja.
Weil zwischen den Sphären haben wir den Limbus. Und der Limbus wird beschrieben als Nichtraum. Das ist natürlich auch für uns irdische Menschen schwer vorzustellen, weil es quasi ein Raum, in dem Raum und Zeit fast eins sind. Weswegen auch zum Beispiel Reisen durch den Limbus, die möglich sind, auf der irdischen Welt unglaublich schnell erfolgen, weil man hier halt eben Raum und Zeit nicht so trennen kann und es keine Zeit vergeht, während man Raum durchquert. Und umgekehrt kann man da auch möglicherweise für sehr lange Zeit im Limbus verschollen bleiben, auch wenn es einem da gar nicht so lange vorkommt.
Ich fand die Beschreibung von Durtan von Erkenstein so allsagend und nichtssagend. Der hat nämlich gesagt, der Limbus ist das Nichts, das alles umgibt. Das ist die substanzlose Substanz. Der Limbus, der trennt und verbindet. Seine Mysterien zu ergründen, gründen heißt die Schöpfung selbst zu verstehen. Ich finde, das sagt alles und nichts.
Aber also, was wir über den Limbus wissen, ist, dass der Limbus an sich erstmal, im Limbus gibt es quasi keine Geräusche und es ist quasi auch eine komplett graue Masse und graue Fläche, die man schon nur mit magischen Mitteln sich überhaupt orientieren kann. Also man braucht schon magische Fähigkeiten, klassischerweise Oculus Astralis oder Arcanum, um überhaupt eine Orientierung in dieser Struktur zu finden, indem man sich an den magischen Strängen, die auch den Limbus durchziehen, orientieren kann. Weil an sich ist der Limbus, vermittelt auch Menschen, die dort drin wandeln, zunächst einmal das Gefühl permanenten Fallens. Beides quasi, aber es gibt auch keinen Raum im Sinne der Höhe. Und für den Menschen ist dieses irgendwo stehen, auf etwas platziert sein, ja ein ganz grundlegendes Gefühl, was für einen derischen Menschen wahrscheinlich auch nie übertreten wird. Also bei uns gibt es zumindest AstronautInnen, die sagen können, wir haben richtige Schwerelosigkeit erlebt, aber das ist da ja schon gar nicht der Fall. Und im Limbus hören die meisten ein Rauschen, aber auch dieses Rauschen ist eigentlich nur das Rauschen des Bluts in den eigenen Ohren, weil Menschen keine völlige Stille wahrnehmen können. Also das kennt man ja auch aus realweltlichen Beispielen. Es gibt diesen leisesten Raum, in dem es eigentlich niemand lange aushält, weil es unerträglich leise ist.
Ja, hier stößt jetzt dieses Zwiebelmodell so ein bisschen an seine Grenzen. Also wenn ich jetzt hier den Limbus irgendwo verorten soll, habe ich da Probleme mit. Also es ist keine Zwiebelschale, es ist keine Zwiebelbestandteil, es ist aber auch nicht das Chaos außenrum. Also Juli hat eben hier ja zitiert von wegen alles das, was außen rum ist, aber das ist ja dann in dem Modell wäre es halt, das ist ja, stimmt ja nicht so. Also wie verorte ich denn, also witzig, Limbus zu verorten ist ja, glaube ich, geht ja schon normal schon wieder nicht, ne? Aber wie passt der Limbus überhaupt in das Modell rein?
Nee, man kann den Limbus auch wieder trennen. Also eigentlich, also wenn ich an eine normale Zwiebel denke, würde ich sagen, der Limbus ist diese ganz feine Haut, die sich noch manchmal davon abziehen lässt. Weil an sich gibt es
den Limbus. Dann wäre sie ja nur außen.
Ja, genau, aber es ist quasi zwischen jeder Schicht gibt es eine solche Haut. Und
dann gibt es halt verschiedene Limbi.
Ja und nein, es gibt halt die 6 Ebenen, die sich auch durchaus ein bisschen unterscheiden. Die erste Ebene ist genauso wie die erste Sphäre nicht zu betreten, die quasi zwischen der ersten und der zweiten Sphäre liegt. Und zwischen den anderen Ebenen gibt es sogenannte Gradienten, die direkt zwischen den Ebenen verbinden und dabei nicht die Sphären durchschneiden. Das ist halt, da hört auch das dreidimensionale Modell auf zu funktionieren. Also es ist quasi nochmal eine vierte Ebene, auf der diese Verbindungen stattfinden. Und jede Ebene hat, also fast jede Ebene hat Pforten zu einer jeweiligen Sphäre, meistens zu der, die quasi darunter liegt. Also die zweite Ebene zur zweiten Sphäre, die dritte Ebene zur dritten Sphäre und so weiter. Und für einen Limbusreisenden aus Aventurien ist die erste Ebene, die betreten wird, immer die dritte Ebene, die sogenannte Ebene der Geister. Und von dort aus kann man dann aber prinzipiell auf andere Ebenen reisen. Also in die vierte Ebene, die Bauern Alvarans, oder in die zweite Ebene, die Ebene der Erdkräfte. Von dort aus könnte man dann theoretisch auch andere Sphären betreten, weil anders ist das erstmal für einen Aventurier gar nicht möglich. Es muss immer über den Limbus gehen. Aber dann fängt das auch schon an, dass zum Beispiel die fünfte Ebene, also die Ebene zwischen der fünften und sechsten Sphäre, ist die Ebene des Lichts und die ist gleißend hell. Sie ist unerträglich hell für irdische Augen. Also da wird es schon schwer, sich hindurchzukommen. Und die sechste Ebene, die Vorhölle, ist dann schon wieder ein Punkt, wo auch wahnsinnig viele Risse zu den Niederhöllen bestehen, weil sie eben zwischen der sechsten und siebten Sphäre liegt, also hinter dem Sternenwald schon liegt. Weswegen aber auch das quasi wieder ein Einfallstor ist, weil es Gradienten zwischen der sechsten und der fünften Ebene gibt, die quasi den Sternenwald umgehen. Aber es sind im Endeffekt quasi Ebenen, die mit eigenen Leitern verbunden sind, die aber nicht durch die Sphären führen, sondern irgendwie an denen vorbei.
Drumherum. Also eigentlich kann man sich ja fast schon dann ich glaube, man muss fünfdimensional denken. Neben der 3D-Ebene kommt dann eben noch die vierte Dimension, also sprich die Zeitebene, die wäre auch noch separat parallel zu behandeln und zu sehen. Und dann eben noch die fünfte Dimension, nämlich die des Limbus sozusagen.
Wobei ich aufpassen würde, weil ich würde fast sagen, nach dem Konzept müsste der Limbus. Also im Limbus existiert die vierte Ebene schon, das sind die Gradienten, weil die Zeitebene im Limbus ja quasi keine Rolle spielt. Also die Dimension der Zeit hat im Limbus ja eine vollkommen andere Bedeutung als in der irdischen Welt. Da wird es ja schon viel komplexer. Aber also es ist im Endeffekt, wenn wir uns das quasi als Grafik vorstellen.
Das wäre dann ja nochmal eine ganz andere zu verstehen. Das heißt, fünf Dimensionen, ein 5D-Modell würde ich jetzt daraus entwickeln. Denn die Zeit müsste man ja sowieso dann separat dann nochmal betrachten. No. Also, und im Prinzip gibt es dann eben die 6 Ebenen von 1 zu 2, von 2 zu 3, von 3 zu 4, von 4 zu 5, von 5 zu 6, ja, und von 6 zu 7, genau. Und
von 6 zu 7.
Haben wir schon alle erwähnt?
Vielleicht, um für meinen gescholtenen Kopf da jetzt ein bisschen Ordnung wieder reinzukriegen und K ein bisschen zu huldigen. ich starre jetzt hier die ganze Zeit, während wir hier darüber sprechen, auf dieses Bild, was es zum Beispiel in einem Aventurisch Magie 3 gibt. Das ist ja zweidimensional, das ist ein Bild, ne? Mhm. Und wenn wir die Zwiebel gesagt haben, ist wirklich dreidimensional. Das, was Juli gerade gesagt hat mit der Zeit, das wäre jetzt schon wieder so ein irdisches Ding. Weiß gar nicht, ob das derisch übertragbar ist. Aber dieses andere Dimension, da wird, glaube ich, ein Schuh draus, weil da kann ich mit meiner Vorstellungskraft mitarbeiten. So, wenn ich nämlich auf dieses zweidimensionale Bild von den Sphären drauf gucke, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Limbus quasi in der dritten Ebene darüber liegt und halt alles durchdringt und gleichzeitig nichts damit zu, also alles und nichts damit zu tun hat. Also da wird, also wenn ihr auch genauso Probleme habt, euch das vorzustellen, so wie ich, dann wird da, glaube ich, ein Schuh draus. Ne? Ist wie als wenn man als Mensch, also so wie wir das jetzt sind, irgendwie auf ein Blatt Papier guckt und sich mal vorstellt, da würden jetzt so zwei Punkte drauf leben. So, und dann kann man ja mit einem Stift quasi so eine Linie zwischen die Punkte malen. Dann für die Punkte ist das irgendwie eine Mauer. So. Und für uns, wir können ja drüber gucken, es verbindet alles. Und trotzdem sind wir trotzdem Bestandteil dieser Welt von diesem Blatt Papier mit den zwei Punkten und dem Strich, ne? Also zweidimensional, dreidimensional gedacht. Wobei wir uns ja dreidimensional zu vierdimensional schon wieder nicht vorstellen können, weil wir dreidimensionale Wesen sind. Aber das ist jetzt schon wieder Philosophie oder Physik oder keine Ahnung was, wo man sich da verortet, wenn man drüber spricht. Oh je, dann geht alles ins Rollenspiel über.
Ja.
Aber so kann ich mir zumindest ein bisschen das vorstellen.
Und jetzt
macht auch dieses Reisen wieder ein bisschen mehr Sinn, finde ich. Ne? Irgendwie dieses
Und vielleicht etwas zu nennen, was quasi für den normalsterblichen Aventurier am nächsten eine Verbindung mit dem Limbus darstellt. Der Zauber transversales Teleport ist im Endeffekt kein Teleport, sondern eine sehr kurze Reise durch den Limbus. Also der in der Regel Mensch, aber auch jede andere Wesenheit, die diesen Zauber wirkt, versetzt sich quasi kurz in den Limbus, überquert dort diese Strecke und kehrt aus dem Limbus zurück an dem neuen Ort. So funktioniert Transversales auf der innerweltlichen Theorieebene quasi dahinter.
Ja, und damit hätten wir eine der wenigen Verbindungen, die vielleicht das ganze Sphärenmodell und Teile davon und wenige Möglichkeiten, sowohl Globulen als auch Limbus irgendwie mit reinbringen könnten an den Spieltisch. Denn es ist, glaube ich, von DSA kaum vorgesehen, dass eine Heldengruppe sich aufmacht, um durch den Limbus zu reisen und irgendwelche Sphären zu betreten. Also da gibt's jetzt die wenigsten Abenteuer und vor allem gibt es so gut wie niemanden, der das überhaupt könnte.
Wobei ich dem Punkt mit den Globulen schon widersprechen würde, weil ich glaube, Globulen ist tatsächlich der Faktor, der am häufigsten gebraucht wird im DSA, der mit dem Sphärenmodell zu tun hat.
Ja, ja, die Globulen sind das, was wir anwenden, aber nicht, also durch die Sphären und Limbus macht sich ja jetzt nicht mal eben jemand auf. Ne? Globulen sind ja nochmal eine andere Sache, aber selbst die sind ja jetzt nicht das Alltägliche des Aventurias. Nicht mal des Abenteurers.
Die wären ja mit ihren Feentoren. Aber, also quasi jetzt schon angeschnitten, diese Globulen hängen ja quasi wie so kleine Bläschen in diesem Sphärenmodell. Die liegen quasi immer auf einer Limbus-Ebene, also die Globulen schweben quasi im Limbus, wobei schweben ja auch schon wieder ein Wort ist, was überhaupt nicht passt, an einem Ort, wo kein Raum existiert, ist schweben ja auch schon. Aber ich glaube, das ist das beste Wort, was wir dafür haben. Und Globulen folgen quasi derselben Grundgesetzmäßigkeit. Jede Globule besitzt 7 Sphären. Und alle Sphären, also dann muss man quasi immer schauen, auf welcher Ebene liegt diese Globule. Und alle Sphären, die oberhalb davon liegen, wenn wir jetzt mal in den Zahlen schauen, also wenn die Globule in der 4. Ebene liegt, dann sind die 5., 6. und 7. Sphäre in der Globule identisch mit den Sphären der von Dere. Also das Sphärenmodell, was wir gerade erklärt haben. Und alle Ebenen darunter können aber völlig abwandeln. Also auch Globulen haben ihr eigenes Weltgesetz, aber das kann völlig anders aufgebaut sein als das Mysterium von K. Und auch Globulen haben eine 2. Ebene, aber wie die Elemente sich da ausformen und welche Elemente es gibt, ist theoretisch auch völlig offen. Nur das Chaos, also in der 7. Sphäre, das existiert eigentlich in jeder Globule, weil die ja maximal auf der 6. Ebene in der Vorhölle theoretisch existieren könnte.
Und hinzu kommt, dass die Globulen ja auch wie ein Netzwerk Beziehungen haben und verbunden sein können und teilweise auch sind. Na?
Ja, also die Globulen haben eigene Verbindungen, vor allem in die 3. Sphäre, aber auch teilweise untereinander.
Genau.
Und da wird es dann teilweise sehr unübersichtlich, weil manche Globulen, also ich hatte ja vorhin gesagt, die Elfen haben quasi ein eigenes Totenreich, aber die Lichtelfen kehren zum Beispiel nicht in dieses Totenreich ein, sondern eher in etwas, was wir als Globule definieren würden. Und da wird es dann teilweise sehr unübersichtlich, wenn man sich nicht nur mit spezifisch auf eine Globule blickt. Aber ich glaube, die bekanntesten Globulen sind wahrscheinlich die Feenwelten und auch die, die am häufigsten in normalsterblichen Aventurien vorkommen werden. Weil gerade Albernia und der Windhag ja durchdrungen sind von Feenwelten und Feenfaden. Und natürlich aber auch sowas wie die Inseln im Nebel und sowas, die in der Verlierste-Ansage eine große Rolle spielen. Was auch eine Globule darstellt. Also prinzipiell kann auch jeder Teil Aventuriens theoretisch entrückt werden und zu einer Globule werden. Das ist ja auch mit der Elfenstadt in der Wüste, deren Namen ich gerade verdrängt habe, passiert.
Tishiana.
Ich meine, die ist ja auch eine Globule entrückt worden.
Ja.
wenn ich sie nachher schmeiße.
Wobei bei Feenwelten habe ich gelesen, dass sie alle miteinander verbunden sind. Also alle Feenglobulen sind, hängen miteinander zusammen. Also was jetzt nochmal eine Besonderheit der Feenglobulen darstellt.
Ja, kann sein. Also das hatte ich jetzt noch nicht gehört, aber wenn man sich jetzt dieses Bild anschaut, ne, wovon ich die ganze Zeit rede, da knubbeln die sich auch gerade alle so aufeinander, die Feenwelten. So, sind alle in einer Ecke.
Ja. Spieltechnisch finde ich übrigens gar nicht so einfach, alles handzuhaben. Also Aventurin oder DSA ist ja jetzt nicht so ein nicht die High Fantasy.
Ich meine, das Wissen um die Sphären und um wie das jetzt alles damit zusammenhängt, wird auch der 0815 Aventurier nicht haben. So, das ist ein Wissen, was, glaube ich, ganz wenigen Geweihten und Magiern vorbehalten ist.
Und manchen Spielmeistern.
Ja, so, das heißt, du kannst als Spielleiter halt alles und nichts nutzen davon. Ne? Ja.
Also ich glaube, theoretisch, also woran ich immer, wenn ich an Limbus denken muss, sind die Alpenpfade aus Die Elfen. Weil ich finde die eigentlich eine ganz schöne Perspektive, um quasi, weil es gibt auch durchaus quasi feste Verbindungen, die ich in Limbus führen, deren Namen ich gerade vergessen habe, die von den Urtulamiden gemacht wurden. Ich glaube, Dunkle Pforten sind das, die quasi Verbindungen in Aventurien, mit denen man sehr schnell sehr viel Distanz. Ja, ich glaube auch. Also ich bin da gerade nicht mehr. Ich glaube, die Trollpforten machen dasselbe, sind aber dann von den Trollen und nicht von Urtulamiden oder so. Aber auch damit kann man theoretisch arbeiten. Also ich glaube, wenn man halt sagt, okay, wir möchten wirklich mal ein bisschen mehr High-Fantasy reinbringen, ein bisschen auch mehr Fantasy reinbringen, dann kann man durchaus gut mit dem Limbus arbeiten. Oder wenn man halt sagt, okay, wir haben eine Gruppe, die hat jetzt gerade ein Abenteuer, die hat gerade Klingen der Nacht gespielt, hängst im äußersten Norden fest und wir wollen jetzt aber als Gruppe wirklich dringend danach die Rabenkriegskampagne spielen, dann kann man überlegen, ob man irgendeinen Weg findet, in dem man eben eine Limbusreise integriert, wodurch diese Strecke überwunden werden kann. Der Limbus ist halt eine gute Möglichkeit, Monate oder jahrelange Reisen in Aventurien abzukürzen oder möglicherweise auch die Erklärung abzukürzen, warum jetzt diese Gruppe in genau dieser Konstellation jetzt dort ankommt, wenn alle damit einverstanden sind. Es ist natürlich ein ganz anderer Fantasy-Grad und es kann halt ganz schnell auch ein bisschen forciert wirken, aber ich glaube, dafür ist gerade der Limbus schon gut geeignet. Das Fährmodell selber ist halt nichts, was man aktiv bespielt, was aber irgendwie so ein bisschen als Hintergrundrauschen, finde ich, schon sehr spannend ist. Gerade wenn man versucht, halt irgendwie da ein größeres Konzept reinzubauen. Auch sowas wie so das Totenreich als separate Sphäre und als eine Sphäre, die relativ nah und erreichbar ist von der Menschenwelt, eben durch Magie.
Ja. Man ist ja auch immer gefährlich, ne, eine Limbus-Reise zu machen. Man weiß nie, was da auf einen wartet. Vielleicht hat man ja auch mal bei einem ganz normalen transversales Teleport eine Begegnung, die man gerne besser nicht gehabt hätte. Ne? Da kommen ja dann auch sowas wie Zauberpatzer oder sowas, ne? Wenn ihr damit spielt, kann man da auch mal ganz cool was machen. Ne? Wenn euer Magier beim Transversales versagt, macht auch da mal eine coole Sache draus. Also nicht einfach funktioniert nicht oder keine Ahnung, du kommst woanders hin, als du gedacht hast, sondern lass den doch mal was erleben im Limbus auf seiner Reise. Also vielleicht schwebt er da durch den Limbus auf seiner Reise, kommt genau da an, wo er raus war, aber zwischendurch hat er den da irgendwas gesehen und ist ihm gefolgt. Und ne, also ne, mein Kopf dröhnt schon wieder mit den Möglichkeiten, die man da hat.
Also man kann da durchaus ja auch, wenn man in einer Gruppe spielt, ein Solo-Abenteuer machen, draus machen, wo dann zum Beispiel da die Zeit ja unterschiedlich fließen kann. Also sie kann schneller, sie kann langsamer sein. Das heißt, der kann gealtert sein, der kann aber auch 30 Jahre erlebt haben, völlig verändert wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, ist aber gerade mal eine Stunde vergangen oder so. Ne? Also gibt's ja alles Mögliche. Als Tipp, man kann auch den Weihnachtsmann in einer Globule treffen. Das hatten wir schon mal in der Weihnachtsfolge.
Aber ja, Globule und Limbus ist ja jetzt nochmal zwei unterschiedliche Sachen, aber ja.
Ja.
Aber auch prinzipiell ist natürlich der Limbus auch ein Ort, an dem er verloren gehen kann. Eben weil er halt so orientierungslos ist. Also man kann halt nicht einfach sagen, ich gehe einfach immer geradeaus, irgendwann treffe ich schon die Wand und von der aus kann ich mich orientieren, sondern der Limbus ist unendlich in seiner Form. Und im Limbus kann man einige Sachen begegnen. Also es gibt sowohl Dämonen im Limbus, insbesondere entlang des Dämonenbaums, gibt es drei Dämonen, die den quasi bewachen und beschützen, dass Leute nicht versuchen, ihn zurechtzukürzen. Aber es gibt auch also eben Geister, die im Limbus, oder man könnte auch eine Szene daraus machen, dass man irgendeinem anderen, einer der Personen, die im Limbus verschollen sind, begegnet. Weil in einem Ort, wo Zeit und Raum keine Rolle spielen, also im Limbus gibt es auch keinen Hunger und keinen Durst. Das heißt, theoretisch könnte man auch auf einen Magier-Mogul im Limbus treffen, der auf der Flucht aus seiner Festung versucht hat, über den Limbus zu entkommen und dabei eben verloren gegangen ist.
Ja. Und der dann wahrscheinlich nicht bei kompletter geistiger Gesundheit ist, wenn du ihn triffst, aber ja.
Aber es könnte natürlich auch sein, dass für den erst so ein paar Stunden vergangen sind, weil die Zeit im das Limbus eben ganz anders verläuft.
Vielleicht also kann man auch sein eigenes Ich treffen im Limbus.
Sein Zukunfts-Ich.
Ja, oder sein Vergangenheits-Ich.
Ne? Dann wären wir
also Magier, der ein Transversalis kann, der ist, ne? Also da kann man sich schön Sachen zurecht.
Ne? Also. Wobei, fairerweise, wenn man es zu Ende denkt, ob ich mein Zukunfts- und mein Vergangenheits-Ich treffe, ist identisch, weil, also wenn ich mein Zukunfts-Ich treffe, trifft mein Zukunfts-Ich mit seinem Vergangenheits-Ich. Ja, ist ja nur die Frage, wo man gerade ist.
Aus welcher Perspektive man es betrachtet, ne?
Dann wird es schon wieder ganz komisch, ne?
Ja. Das kommt halt eben
auf die Perspektive. Also ich glaube, das ist was, worauf man wirklich
Paradoxen und so, ne? Ja.
Ja. Ja, aber das ist eben die Zeit, die vierte Dimension aus irdischer, aus unserer menschlicher Sicht betrachtet, die auch auf deren eben durch die Globulen, durch den Limbus.
Wobei ich das cool fände, ne? Also wenn ihr zum Beispiel so irgendwie, ihr spielt halt zum Beispiel so irgendein episches Abenteuer, wo ihr irgendwie, keine Ahnung, eine Schlacht habt, wo ihr euch am Tag vorher darauf vorbereitet und ihr habt einen Magier dabei, der den Transversalis kann und der das halt irgendwie dann benutzen will, um irgendwas zu machen, ne? Und ihr könnt ihn dann ja auf sein eigenes Ich auch von nach der Schlacht irgendwie treffen lassen und dann irgendwie total kaputt oder keine Ahnung, also der dann was erzählt, was passiert ist während der Schlacht oder so, der ist da geflüchtet in den Nimbus, ne? Und keine Ahnung, das beeinflusst ja auch wieder das Abenteuer, wenn der Magier dann wieder richtig zurückkehrt, weil dann hat er ja Wissen, was er vorher eigentlich gar nicht haben könnte, ne? Und dann kann man damit spielen, ist das jetzt so passiert, weil ich mich getroffen habe oder ist es so passiert, eben weil ich mich nicht getroffen habe und so weiter und so fort. Ne? Also man kann da irgendwie sehr, sehr interessante Geschichten mit erzählen.
Man kann alles Mögliche daraus spinnen.
Und sehr High-Fantasy-Geschichten, wenn man mal ehrlich ist.
Ja. Das, also gerade die Globulen und der Limbus und die ganzen Sachen sind ja ein großer High-Fantasy-Teil, den man, wenn man ihn in DSA bespielen möchte, dann eben damit bespielen kann, ne? Also ich glaube, in Dungeons and Dragons in den Welten hat man ja auch die Dämonen und ich kenne mich da jetzt nicht mit irgendwelchen Sphärenmodellen oder weiß was ich, mit irgendwelchen Weltenmodellen aus oder was auch immer, aber da ist es ja viel präsenter, dass aus unterschiedlichen Sphären die Wesen, nenne ich es jetzt mal, durch die Welten sich schlängeln, ne? Und man durchaus auch Dämonen dann eben dahin kommen und dann auch wieder verbannt werden und all sowas. Es ist ja viel, viel, viel präsenter und normaler. In DSA ist es ja nicht. Aber gerade mit den Globulen kann man sich die Möglichkeit eröffnen. Und ich finde, ich habe den Band halt noch nicht komplett gelesen, aber ich fand ihn super spannend, auch was ich so gesehen habe. Und das eröffnet einem sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das ist, der ist letztes Jahr rausgekommen für DSA 5. Ich weiß, ich habe mir die Regeln nicht angeguckt. Doch, regeltechnisch ist halt bei DSA 5 verankert. Das ist der Band Weltenwanderer, ne? Und da ist genau das ganze Thema spezifiziert. Welche Weltenportale wo was hingibt. Ich glaube, 21 Globulen sind direkt beschrieben mit einem Netzwerk aus Beziehungen, sodass man da also sehr viel Input bekommt. Ohne, dass man sich jetzt vielleicht durch ich sag mal, Limbus, Globulen, Sphärenmodell ist ja hier und überall irgendwo beschrieben. Also so, dass man sich jetzt nicht aus 5 literarischen Werken irgendwie Einzelheiten rausziehen muss.
Übrigens, die eine Sache, die ich in meinem Aventurien nicht so mache, wie es halt hier beschrieben ist, ne, ist, ich gehe anders mit einer bestimmten, in Anführungsstrichen, Globule um. Nämlich, das ist die Lichtwelt der Elfen. Die habe ich anders verstanden, als sie jetzt hier aufgenommen ist, worden ist in das Sphärenmodell. Mhm. Wenn ihr euch irgendwie auch zurückerinnert an unsere Folge, die wir über die Elfen gemacht haben, wo wir auch die Lichtwelt besprochen haben. Für mich ist die Lichtwelt kein Bestandteil vom Weltenmodell, vom Sphärenmodell, sondern jetzt etwas, was außerhalb dessen ist. Und komplett nicht zur Schöpfung dazugehört. Weil wenn sie denn so verankert ist, wie sie es in diesem Sphärenmodell dargestellt ist, also quasi als Globule, dann ist sie auch Bestandteil der Schöpfung und dann würde das für mich so ein bisschen diesen Mythos der Andersartigkeit der Elfen kaputt machen. Wobei, wenn man jetzt, je nachdem, wie man die Globulen definiert, ne, wenn der Atta sagt irgendwie, die haben halt einfach komplett andere Regeln und so, dann ist es natürlich auch eine Andersartigkeit, mit der man arbeiten kann. Ne? Aber ich finde den Gedanken einfach viel cooler, dass da etwas von ganz von woanders kommt und dann hineingezogen wird in das, was da ist.
Also ich glaube, man muss, also es ist ja auch nur eine Darstellung. Prinzipiell ist, glaube ich, nicht endgültig geklärt, ob die Lichtwelt eine Globule ist oder sich sogar quasi außerhalb des Sphärenmodells komplett bewegt und eine eigene Realitätsebene in gewisser Weise darstellt. Und natürlich kann man am eigenen Spieltisch eh mal draus machen, was man möchte.
Genau.
Genau. Das ist ja also alles nur eh unbegriffen. Ja.
Aber egal, wie man es definiert. Und
außerdem ist das ganze Modell ja auch nur eine These von Rohr.
Und als Zeichnung ohnehin auf 2D runterreduziert. Ne? Also, und wenn man jetzt die Lichtwelt, egal wie man es jetzt betrachtet, ist es für sich in sich, ob nun als Globule oder und mit in dem Modell oder irgendwie nur reingezeichnet, damit man es überhaupt irgendwo hat. Ja, wobei, dann hätte man es ja auch komplett außen noch so daneben legen können. Ne? So in der Ecke eines Bildes außerhalb des Ganzen. Aber dann würden wiederum andere sagen, das ist ja dann im Chaos verankert in der siebten Sphäre. Von daher ist vielleicht auch nur einfach eine Darstellung.
Das scheitert ja auch einfach unser menschliches Vorstellungsvermögen. Also ja. Wenn es außerhalb von allem liegt, kann es auf der Zeichnung gar nicht auftauchen.
Ja,
das wäre schon Einordnung.
Dann wäre es auch gar nicht da. Nach unserer Vorstellung. Weil wenn ich mir nicht vorstellen kann, irgendwo bildlich wenigstens, dass es irgendwo existiert, dann ist es vielleicht auch gar nicht existent.
Ja, also es gibt ein paar Ansätze, es gibt ein paar Ansätze noch, die weggehen von dem Rohalschen Sphärenbild. Es gibt irgendwie, was habe ich gelesen, Modelle, die sagen, die Sphären sind Bestandteile eines großen Körpers oder es gibt noch viel mehr Sphären als sieben oder die Dämonen sind überhaupt, ne, wie wir das eben auch schon gesagt haben, sind eigentlich Bestandteil des Sphärenmodells und ne, gar nicht das letzte Ding da. Also, ja.
Also es also, gibt einige Vorstellungen.
Innerabenturisch gibt es ganz viele verschiedene Vorstellungen noch.
Genau, das Fibelschalenmodell hat mir ja gesagt, das ist das weitverbreitetste, aber es gibt zum Beispiel auch das Modell, was ein bisschen an die Zwiebelschale, also erinnert vom Prinzip her, aber als Spirale dargestellt wird, wo dann gesagt wird, dass es eben sowohl nach unten als auch nach oben Treppen gibt. Und wenn man sie entdeckt, kann man dann eben die anderen Sphären erreichen. Und der Limbus ist nur die Abkürzung dafür, wenn man die Treppe eben nicht kennt. Dann gibt es zum Beispiel das Pyramidenmodell. Das ist ähnlich so wie die Zwiebelschale, nur als Pyramide aufgebaut. Und das Weltengesetz ist die Spitze ganz oben. Und die letzte Sphäre ist die siebte Sphäre, aber die ist wiederum dann begrenzt, wie so ein Fundament ganz, ganz unten. Na, das
halt
ist der Unterschied.
Krass ist, ne? Also wenn man das verfolgt, also dann,
das Pyramidenmodell,
dann
ne?
Wäre ja das absolute Chaos, wäre die Grundlage allen Seins.
Ja, ne? Also, es sei denn, du betrachtest die Pyramide auf dem Kopf und die baut sich von der Spitze nach oben auf. So, dann gibt's noch, genau.
Dann stehst du aber auch auf einem kleinen Fundament.
Ja, das mit dem menschlichen Körper hab ich auch gelesen, was du erwähnt hast. Stammt von einem tulamidischen Gelehrten. Dass jede Sphäre ein Körperteil ist.
Ja, ich wusste nicht mehr genau, wo ich das her hatte, ja.
Ja. Da kommt mir in den Kopf einfach, ich weiß nicht, manch einer wird das vielleicht kennen von früher, es war mal ein Mensch. Kennt einer von euch das noch? Die
ja,
diese
ja,
Serie,
ja, ja.
Es war mal Es war einmal ein Mensch und dann gab es ja
Leben.
Es war einmal das Leben. Genau. So ein bisschen in die Richtung muss ich irgendwie denken. Da könnte ich mir echt wilde Modelle und Zeichnungen vor allem, Vorstellungen finden. Genau. Was habe ich noch gelesen? Ummantelungsmodell. Bedeutet, durch das tiefe Graben kommt man in die zweite und in die erste Sphäre. Steigt man hoch genug auf, dann geht es halt weiter in die vierte und fünfte und so weiter Sphäre. Das aber, finde ich, dem Zwiebelschalenmodell absolut widerspricht. Also nicht absolut, aber es widerspricht dem schon, weil genau das ist ja so nicht gegeben. Und die vierte Sphäre ist ja nicht umsonst da, dass man eben nicht einfach in die fünfte Sphäre kommt. Ja, und dann das unendliche Sphärenmodell und viele Parallelwelten und was es sonst noch alles gibt. Und
ja.
Genau. Und da, die Niederhöhlen mit dem weniger Chaos, was du vorhin erzählt hattest, das gibt's auch tatsächlich in der aventurischen Welt als Modell. Dass die siebte Sphäre eine gewisse Welt mit Dämonenordnung hat, wo die Dämonen im Gefolge zusammenleben. Mhm. Ja. Was dann ja für deine weiterführende Theorie spricht, die ich übrigens noch nicht nachgelesen habe, die ich aber super mega einleuchtend und fast schon logisch finde, also super genial finde, dann eben diese Oberdämonen, die dann wirklich das Chaos.
Also dies, ne? Die ist auch fairerweise nicht von mir, die ist aus dem Wiki Aventurica. Also ja, ich weiß nicht, welche Quellen sie sich da genau beziehen, aber ich möchte jetzt mich nicht mit fremden Lorbeeren schmücken.
Genau. Und dann gibt es noch die Aventurier.
Ja gut, Leute.
Die sagen, keines der Modelle entspricht der Wahrheit. Aber Alternativen haben sie auch nicht. Sind immer die Besten, ne?
Alle falsch.
Ja.
Gegen den Strom, ja. Ich bin dagegen. Das sind dann die aventurischen Gelehrten, die auf dem alvaranischen Konvent, wie heißt das?
Allaventurischen Konvent.
Allaventurischen Konvent stehen die dann da am Rand mit ihrem Schild dagegen.
Aber da wir uns nicht im Limbus bewegen und Zeit hier tatsächlich eine Rolle spielt, würde ich sagen, wir sollten langsam zu einem Ende kommen.
Ja.
Wir haben aber eine Sache gänzlich nie erwähnt. Das sind nämlich der eine oder andere Drache, der in Verbindung mit den Sphären genannt wird, die fand ich super spannend, die teilweise als Wächter dienen. Ich wollte sie nur der Vollständigkeit halber
erwähnen. Könnten wir, glaube ich, mal eine eigene Folge machen. Weil die Drachen sind ja nun für Aventurien und für DSA halt auch ganz spezielle Wesenheiten und sind auch nicht einfach so 0815 Monster aus dem Monsterhandbuch, sondern haben durchaus eine bewegte Vergangenheit und auch Zukunft in DSA, glaube ich.
Ja. Von daher.
Also vielleicht wenn ihr ganz lieb bitte sagt in den Kommentaren, machen wir mal eine Folge zu den Drachen.
Ja,
oder ihr sagt, nee, hör mir auf mit den scheiß Viechern.
Ja, aber jetzt, wo wir das Sphärenmodell betrachtet haben, könnten wir ja auch dann, ne? Dann hat man zumindest, wenn man eine Drachenfolge aufnimmt und man über bestimmte Drachen dann auch noch teilweise anspricht, kann man sagen, hier, falls ihr nicht versteht, wovon wir reden, mit den Sphären oder Wächtern oder Toren oder was auch immer, können wir auf Folge 60 verweisen.
Ja, wir haben jetzt eine Folge über das Sphärenmodell. Scheiße.
Hat zwar wenig.
Ja, danke, dass ihr euch das angetan habt, da draußen. Das waren jetzt mehr als anderthalb Stunden geballte Thesis.
Aber ich fand da waren auch
so was überlegen, ob wir zwei Sphärenfolgen machen.
Aber einige Ideen zum an Spieltisch anwenden und ein bisschen mehr Fantasy und mehr Freiheit, Raum und Chaos, fand ich, sind ja schon dabei. Also ich finde, das beflügelt schon so ein bisschen.
Ich spiele morgen meine Runde, in der ich die erste Sphäre bereite.
Alles
bin gespannt, wie du die beschreibst.
Zack, tot werde ich alle weg.
Tschüss.
Kurze Runde.
Aber ist es da tot? Also es ist ja quasi auch Leben und Tod spielen ja auf der ersten Sphäre schon keine Rolle.
Ja,
also es ist ja wirklich vollkommen jenseits allem.
Ne?
Ja. Aber ist das Tod und auch in Existenz dasselbe?
Ja, dann müssen wir eine Folge über den Tod machen. Ne? Was bedeutet Tod in Aventurien? Ja. Oder, ja, in DSA.
Ich würde sagen, da können wir fast schon Crossover-Folge mit dem Würfelphilosophen machen. Was bedeutet Tod?
Ja.
Okay.
So, also danke, dass ihr zugehört habt. Ich würde sagen, wir hören uns in Folge 61 wieder. Bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.